Der tapfere Pascal Lotters sprach vor einiger Zeit mit Dr. Lothar Schröter, geboren 1952, ab 1970 studierend Geschichte und russische Sprache an der Pädagogischen Hochschule zu Leipzig, studierte noch Militärgeschichte, arbeitete bis 1990 als wissenschaftlicher Assistent am Militärgeschichtlichen Institut in Potsdam, dann als promovierter und habilitierter Oberassistent und Dozent. Zu seinen Publikationen Militärgeschichte der BRD 1989, die NATO im Kalten Krieg 2009, USA, Supermacht oder Koloss auf tönernen Füßen und aktuell bei der Eulenspiegel Verlagsgruppe der Ukraine-Krieg, die Wurzeln, die Akteure und die Rolle der NATO.
Und nun das Dossier!
Das gerade erwähnte Buch wird vom Mainstream ignoriert. Hierzu weiß Schröter eine Begründung.
Es wird ignoriert, wahrscheinlich deswegen, weil es nicht in die Landschaft passt. Das heißt also, hier wird eine Gegenposition aufgebaut, die ich auch vertreten kann als Wissenschaftler, und die ist einfach nicht kompatibel mit dem Mainstream. Die Hauptthesen sind in dem Buch zwei. Das erste ist, dass dieser Ukraine-Krieg ein Stellvertreterkrieg des Westens gegen Russland ist. Dies habe ich dann auch begründet mit einem Fahrplan, den kein geringerer als Zbigniew Brzezinski ausgearbeitet hat, andere auch. Und dieser Fahrplan ist in seinen Büchern und in seinen Zeitschriftenartikeln in Foreign Affairs nachzulesen. Ich habe ihn komprimiert. Er läuft darauf hinaus. Die Hauptauseinandersetzungslinie ist diejenige zwischen dem Wertewesten, wie er sich selbst nennt, und der Volksrepublik China. Wenn wir diese Auseinandersetzung gewinnen wollen, müssen wir Russland besiegen. Und wenn wir Russland besiegen wollen, müssen wir die Ukraine haben. So steht das fast wörtlich bei Brzezinski nachzulesen drin. Es ist nicht nur eine These von mir, sondern sie wird auch von anderen vertreten, zum Beispiel von dem Vier-Sterne-General Harald Kugat, der ja den meisten bekannt ist. Und der sagt das Gleiche. Und manche andere noch mehr. Das ist die Hauptthese, dass es ein Stellvertreterkrieg ist und bei dem es am Ende um eine neue Weltordnung geht. Wird sie tatsächlich richtig multipolar werden, oder wird sie zurückfallen in eine Unipolarität, angeführt vom Westen unter Führung der USA? Das ist die Hauptthese. Die zweite These ist, dass dieser Ukraine-Krieg nicht am 24. Februar 2022 begann. Der Ukraine-Krieg begann in der Nacht vom 6. zum 7. April 2014, als einer der Anführer des Maidan-Putsches verkündete, wir werden eine Anti-Terror-Operation in Gang setzen. Das meinte eine Operation gegen die Donbass-Gebiete, Donetsk und Lugansk. Und tatsächlich begann diese Anti-Terror-Operation am 13. April 2014. Und ich sage es offen, mit einem Überfall der ukrainischen Nationalisten, offen unterstützt von faschistischen Kräften, auf die beiden Donbass-Gebiete. Dieser Überfall markiert den Beginn des Ukraine-Krieges, was es am 24. Februar 2022 gegeben hat, war der Eintritt der Russischen Föderation in den schon seit 2014 laufenden Krieg.
Das Dossier.
Im Westen wusste man ganz genau um die Bedeutung der Ukraine, um die Bedeutung dieses großen Landes für die Auseinandersetzung mit Russland und am Ende auch mit der Volksrepublik China. Das wusste man von vornherein. Und deswegen hat man einen ersten Putsch organisiert, die sogenannte Orangene Revolution 2005 unter Führung von Julia Timoschenko. Diese Orangene Revolution klappte aber noch nicht, sondern die Ukraine geriet in relativ ruhiges politisches Fahrwasser. Und dies hat natürlich der Westen auch beobachtet. Es gab eine Äquidistanz der Ukraine zu Russland und zum Westen, zur EU und zur NATO. Und das missfiel natürlich dem Westen. Und dann organisierte er eben diesen zweiten Putsch, diesen Maidan-Putsch vom November 2013 bis gegen Ende Februar 2014. Dieser Maidan-Putsch ist, das wissen wir alle, gefördert worden durch den Westen, nicht nur durch die 5 Milliarden US-Dollar von Frau Nuland als stellvertretende Außenministerin, sondern auch durch andere Maßnahmen, Auftritte westlicher Politiker, auch des deutschen Außenministers damals in Kiew. Er ist also gefördert worden. Und dieser Putsch klappte dann tatsächlich. Also Ende Februar war dieser Putsch gelaufen. Die nationalistischen Kräfte und zum Teil massiv unterstützt und gefördert durch faschistische Kräfte kamen zum Erfolg. Und dann begann diese Antiterroroperation, ich hatte es ja gesagt. Und diese Antiterroroperation, also nichts anderes als das militärische Vorgehen der Nationalisten in der Ukraine gegen die Donbass-Gebiete Donetsk und Lugansk, erbrachte aber nicht die militärischen Ergebnisse, die man sich aber erhofft hat. Das heißt also, diese Offensive lief sich fest. Sie hatte allerdings dann schon im Verlauf der Zeit eine ganze Reihe von Todesopfern gefordert, man spricht von 15.000, und davon 75% Zivilisten und davon 75% insgesamt in den Gebieten Donetsk und Lugansk. Also diese Offensive, diese militärische Offensive der Ukrainer verlief nicht so, wie sie sich das gedacht haben. Und das Ergebnis davon war, dass man Zeit gewinnen wollte. Und diese Zeit gewann man mit den Minsker Verhandlungen, mit Minsk I und Minsk II. Wir wissen heute durch verschiedene Quellen, das wissen auch Ihre Hörerinnen und Hörer, Ihre Seherinnen und Seher, dass dies nur ein Zeitgewinn gewesen ist, der da verursacht werden sollte. Nicht nur Frau Merkel und Herr Hollande haben das bestätigt, sondern auch der zwischenzeitliche Präsident Poroschenko, der in einem Interview mit Corriere della Sera in Italien Klartext geredet hat. Es ging nur darum, die ukrainische Streitkräfte auf NATO-Standard zu bringen, also sie erstmal personell aufzustocken, sie zu trainieren, auf NATO-Standard damit zu bringen und sie mit umfassender westlicher Militärtechnik auszurüsten. Und genau das ist dann auch passiert. Zugegebenermaßen, es stand dann eine Streitmacht von 140.000 bis 200.000 ukrainische Soldaten. In den Gebieten Donetsk und Lugansk standen sie schon. Und die standen auch östlich der Halbinsel Krim. Östlich der Halbinsel Krim, das bedeutete, die Russische Föderation musste damit rechnen, dass ein militärischer Vorstoß vonstatten gehen würde, der die gesamte Küste des Asowschen Meeres in ukrainischen Besitz brachte. Das hätte nicht nur bedeutet den Verlust der Gebiete Donetsk und Lugansk, sondern es hätte auch bedeutet den Verlust der Krim. Und das hätte bedeutet die Niederlage im Krieg. Und der Verlust der Krim hätte bedeutet, dass einer von vier strategischen Gruppierungen der russischen Seestreitkräfte verloren gegangen wäre, nämlich die Schwarzmeerflotte. Und das wäre dann mit dem Endergebnis verbunden gewesen, dass das Schwarze Meer zum Mare Nostrum der NATO geworden wäre. Das konnte eine Großmacht wie Russland niemals zulassen. Das haben die Amerikaner 1962 auch nicht zugelassen, als die UdSSR auf Kuba die Mittelstreckenraketen stationiert hat, wie wir alle da wissen. Ich kann das jetzt im Einzelnen nicht ausführen. Selbst um die Gefahren Gefahr eines Nuklearkrieges haben das die US-Amerikaner nicht zugelassen. Und Russland konnte dies auch nicht zulassen. Das heißt, dass das Schwarze Meer zum Mare Nostrum der NATO geworden wäre. So.
So, mit O. Dr. Lothar Schröter zur Frage des Völkerrechts.
Es gibt auch Auffassungen, zum Beispiel, dass die Separation von Gebieten nicht möglich sei, völkerrechtswidrig. Diese Auffassung gibt es. Ich habe eine andere Auffassung dazu. Ich habe sie auch mit UNO-Resolutionen belegt. In dem Buch, da steht das drin, mit Nummer und Hausnummer, dass Separationen dann möglich sind, wenn Rechte von Bevölkerungsgruppen dauerhaft und deutlich beschädigt werden. Und da muss ich jetzt die Frage vorlegen, war das in Donetsk und Lugansk der Fall, in dem dort Autonomierechte nicht gewährt worden sind und das Recht eben abgeschafft worden ist, die eigene, nämlich die russische Muttersprache zu benutzen?
Der Punkt ist ja auch der, dass Russland immer wieder sagt, die NATO anerkennt dieses Recht ja auch, denn das ist das Recht, das von dem Kosovo Gebrauch macht, um sich von Serbien loszuspalten, und die NATO anerkennt das ja und Deutschland, die BRD ja auch. Aber damit sind wir schon wieder in der Heuchelei eigentlich und dieses Ansetzen von zweierlei Maßstäben.
Zur NATO. Die NATO wurde nicht als Verteidigungsbündnis gegründet, sondern sie wurde gegründet als ein antisowjetisches Bündnis, also ein Militärpakt gegen die UdSSR. Denn ein entsprechendes Bündnis auf der östlichen Seite gab es noch nicht,
ja,
sondern es wurde erst 1955 mit dem Warschauer Verteidigungsbündnis gegründet.
Und wieder denke ich an das mir in der Schule Beigebrachte. Wenn wir nicht mehr auf Friedenswacht stehen mit den sowjetischen Waffenbrüdern, wird ein weiteres Mal, und wie man es auch nimmt, es ist eingetreten.
Man wollte unbedingt die Bundeswehr in die NATO einbeziehen, aus verschiedenen Gründen. Erstmal als Rambock und natürlich auch unter Einbeziehung von Kadern der Wehrmacht und auch der Waffen-SS im Übrigen. Und auch der Waffen-SS, bis zum Oberstleutnant der Waffen-SS wurde eingestellt dort, wenn keine Kriegsverbrechen vorlagen. Die hatten Erfahrungen im Ostfeld.
Zum Beispiel mit der slawischen Bevölkerung. Man konnte die Einwohner ganzer Dörfer in das Gotteshaus führen, dieses dann anzünden. Es gibt kleine Kinder unter den Leibern ihrer Mütter, die das überlebt haben und noch heute erzählen. Diese Erfahrungen für unsere Bundeswehr. Dr. Lothar Schröter zur Bedrohung aus dem Osten.
Es hat nie eine Bedrohung aus dem Osten gegeben. Wenn die Russen das wirklich vorgehabt hätten, Westeuropa einzunehmen, dann wären sie 1945 bis zum Atlantik durchmarschiert. Das haben sie nicht gemacht.
Der junge Wissenschaftler Pascal
Lottas. Die wichtigste aller Informationen ist doch eigentlich, dass zwischen 2014 und 2022 Russland explizit die Donbass-Gebiete nicht sich einverleiben wollte, sondern explizit sagte, bleibt in der Ukraine mit dem ganzen, mit der ganzen Idee, wenn dem so ist und die Ukraine ein föderaler Staat ist, dann ist ihre Neutralität gesichert. Dann ist sie ein Pufferstaat. Und dieses Pufferstaat-Dasein ist etwas, was nicht nur Russland immer wollte, sondern die Sowjetunion immer wollte. Das war sogar der Plan für Deutschland. 52, 53.
Das war die Stalin-Note vom März 1952, war das.
Wie kommt es? Wie kommt es, dass der Westen es einfach nicht haben will, dass wir ein stabiles, ausbalanciertes Europa haben, das mit der Sowjetunion und Russland lebt?
Wahrhaftig schwer zu erklären, die Antwort von Dr. Lothar Schröter.
Na, das hängt ganz einfach damit zusammen, dass es im Interesse des Westens damals lag, die UdSSR zu besiegen. Das kam dann auch zum Durchbruch 1991. Und dass man heute Russland zerschlagen möchte. Es gibt jedes Jahr Konferenzen, ein oder zwei Konferenzen, die sich mit der Zerlegung, der Filettierung der Russischen Föderation befassen. Es geht um die enormen Ressourcen, vor allen Dingen Rohstoffressourcen der Russischen Föderation. Es gibt eine Bertelsmann-Studie, wo genau aufgelistet wird, welche riesigen Vorkommen an natürlichen Ressourcen gerade auch in der Ukraine liegen. Und maßgeblich auch ehemalige Militärs der Bundeswehr sprechen ganz offen darüber, dass ohne die Lithiumvorkommen in der Ukraine die ganze Elektromobilität beispielsweise man vergessen könne. Es geht um die Zerschlagung Russlands, es geht um die Ausschaltung als Großmacht dieses Landes und es geht darum, sich alle wirklich die Voraussetzungen zu schaffen, um sich mit der Volksrepublik China am Ende erfolgreich auseinandersetzen zu können. Und deswegen wollen sie keinen Frieden.
Roderich, Roderich, Roderich.
Der Krieg muss nach Russland getragen werden.
Unsere schärfste Waffe.
Wenn Europa die Energiewende vollziehen will, braucht sie eigene Lithiumvorkommen. Die größten Lithiumvorkommen in Europa liegen im Donetsk-Luhansk-Gebiet.
Der aus seinem Herzen keine Mördergrube machende, ich nenne ihn Traditionalist, Roderich Kiesewetter.
Das Dossier.
Dr. Lothar Schröter, DDR geschult. Und dann muss jetzt auch mal das Finanzkapital ran.
Dieses Groß- und Finanzkapital war immer antisowjetisch, war immer expansionistisch, war immer aggressiv. Und diese haben sich dann am Ende durchgesetzt, genau wie in Deutschland im Übrigen ja auch. Ja, Friedrich Merz ist an der Regierung, aber er ist nicht an der Macht. An der Macht sind ganz andere. Und das ist eine Wiederauflage, zumindest von Zügen des typischen deutschen Imperialismus, wie wir ihn seit Ende des 19. Jahrhunderts kennen. Die haben sich durchgesetzt und sie hatten in Russland dann auch einen Partner, nämlich die Jelzin-Administration. Russland lag politisch, militärisch, wirtschaftlich völlig am Boden in den 90er Jahren. Das war der Partner in Moskau, Jelzin nämlich. Und das war auch die Grundlage für die Partnerschaft, die man da einräumte. Aber als dann an der Jahrtausendwende ein anderer Präsident kam, der dann im September 2001 im Bundestag auftrat, da war die Zeit vorbei. Da hat nämlich im Bundestag zwei Dinge im Wesentlichen gesagt. Er hat gesagt, lass uns ein Sicherheitssystem aufbauen von Lissabon bis Vladivostok und von Vladivostok bis Lissabon. Und hat etwas gesagt, was er nicht gesagt hat, aber was deutlich zwischen den Zeilen zu lesen war. Zwischen den Zeilen war zu lesen, aber eins müssen Sie sich merken, meine Damen und Herren, die milden Jelzin-Jahre sind vorbei. Und damit war die Konfrontation, die von der anderen Seite eröffnet worden ist, nun beidseitig.
Du hast dich verändert, die wilden Jahre sind vorbei.
Der morenische Schlagersänger Peter Maffay, der seinem Publikum immer weismachen wollte, es wäre Rock and Roll und Freiheit. Ob Warzenträger oder nicht, verschütt geht die Freiheit in der Eskalation.
Das ist ja die Gefahr aus solchen Operationen unter falscher Flagge, dass sich dann diese Eskalationsmechanismen dann entwickeln, die dann nicht mehr eingefangen werden können. Das ist wirklich die Gefahr. Und deswegen ist es dringend notwendig zu deeskalieren. Und das macht eben die deutsche Regierung nur gerade nicht. Ja, im Unterschied zu dem, was man im Westen Willy Brandt zugutehalten muss, Walter Scheel, der damals Außenminister war, oder auch in der DDR, Erich Honecker war ein Friedenskämpfer, da gibt es nichts zu deuteln. Leonid Brezhnev war es auch. Da spricht auch die Afghanistan-Intervention, gegen die er ja selbst gewesen ist, Brezhnev, da spricht auch das nicht dagegen. Nein, man hat sich verabschiedet vom Gedanken der friedlichen Regelung von Konflikten, man hat sich verabschiedet von der Entspannung und man hat den gegenteiligen Kurs eingeschlagen, Eskalation.
Und was tut fehlen? Ein Friedensstaat.
Naja, auf jeden Fall ist der zweite deutsche Teilstaat weggefallen, der immer auch als Bremser aufgetreten ist gegenüber jenen, die in Westdeutschland eben auf Konfrontation setzten. Dieser Staat ist weggefallen und ich füge hinzu, das war der deutsche Friedensstaat auf jeden Fall.
Vor 40 Jahren auf deutschem Boden
die Deutsche Demokratische Republik
werde weitere 40 Jahre und noch darüber hinaus bestehen.
Sie bestand nicht, wie auch der Frieden nicht.
In der Geschichte des deutschen Volkes und in der Geschichte Europas. Ich schlage vor, das Glas zu erheben und zu trinken.
Zumindest ich kann es allmählich nicht mehr hören, von den Friedensengeln Willy Brandt und Helmut Schmidt beschwatzt zu werden. In der Sache des Friedens gehört für mich unmissverständlich Erich Honecker dazu. Auch gibt es von ihm klare Aussagen, in der Sache des Friedens mit jedem zu reden. Manch in alternativen Medien Irrlichternden sei empfohlen, sich da mal zu beschäftigen.
Man hat nichts übernommen, im Gegenteil. Man hat abgewickelt auf Teufel komm raus. Ich will nur ein Beispiel nennen. In der DDR wurden 95% aller Sozialwissenschaftler, wir hießen die Gesellschaftswissenschaftler, abgewickelt. 95% wurden aus den Universitäten und Hochschulen entfernt. Einen solchen Kahlschlag hat es weder in der sowjetischen Besatzungszone / DDR noch im Westen nach dem Zusammenbruch des Hitlerfaschismus gegeben. Einen solchen Kahlschlag hat es nie gegeben.
Tja, und wäre dann die Zuspitzung falsch zu sagen, der Mann mit dem kleinen Bart hat 1989 vielleicht entgesiegt oder auch 1989 wurden die Verhältnisse hergestellt, die zum Zweiten Weltkrieg führten und nun gesetzmäßig zum Dritten führen. Darüber kann nachgedacht werden, das Dossier Pascal Lotters, Dr. Lothar Schröter.
Die Spannungen zwischen der Ukraine und Polen wachsen.
Oh, guten Morgen, Svetlana.
Auch der polnische Präsident Karol Nawrocki schloss sich der Kritik an Wladimir Selenskyj an. Nawrocki ist der Ansicht, dass die Ukraine nicht mehr Teil der europäischen Familie werden könne und schlug vor, dem ukrainischen Präsidenten den höchsten polnischen Orden abzuerkennen.
Es geht um das Wolhynien-Massaker. Polen will die Exhumierung der Opfer.
The victory will change the world.
Der Vizevorsitzende der polnischen Sejm, Krzysztof Bożak, erklärte im Interview mit dem Sender RMF FM Radio Musica Factu, Selenskyj ist in Polen kein willkommener Gast mehr. Er werde nicht wieder nach Warschau kommen. Selenskyj hatte eine Einheit der ukrainischen Armee den Namen Helden der UPA verliehen. Die ukrainische aufständische Armee, in Polen als verbrecherische Organisation betrachtet, verantwortlich für Genozid an der polnischen Bevölkerung in Wolhynien sowie in Teilen Ostgaliziens. Auch in Russland ist die UPA als extremistisch eingestuft und verboten.
Der ehemalige polnische Richter Thomas Schmidt erklärte, dass Wladimir Selenskyj durch die Würdigung von Nazi-Kollaborateuren dem polnischen Volk eine Ohrfeige verpasst habe.
Nazi-Kram ficht uns nicht an.
Wir stehen
an der Seite des ukrainischen Volkes. Ohne Wenn und Aber.
Na, zumindest mit dem UN-Sicherheitsrat hat's nicht geklappt. Die Tagesschau resümiert auch eine Niederlage für den Außenkanzler. Ich lese den Begriff blamabel. Deutschland fiel bei der Wahl in den UN-Sicherheitsrat durch und zwar deutlich.
Wir haben gesagt, dass wir dann, wenn die USA noch einmal eine abschließende Einschätzung abgeben, dass wir auch als Bundesregierung uns dazu äußern, aber dazu warten wir darauf.
Außenminister Wadefuhl sagt, er habe sich persönlich nichts vorzuwerfen. Ich meine ja, es reicht, wenn die USA drin sind.
Austria First. Volksnah. Direkt. Unzensiert.
Voller Freude Österreich. Bundeskanzler Merz gratulierte nach der Abstimmung den gewählten Mitgliedern Österreich und Portugal. Österreichs Außenministerin Meinl Reisinger freut sich. Das Sieg sei Resultat einer intensiven und koordinierten Werbekampagne. Portugals Präsident sieht das portugiesische Volk geehrt.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden.
Na, ist doch auch was. Und auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum warb Friedrich Merz für Zuversicht und mahnt zur Reformbereitschaft.
Ich habe das Glück und es ist nicht mehr als Glück und Zufall gewesen. Nur das, im Westen geboren, im Westen groß geworden zu sein.
Ach, was mich doch als ostdeutscher Menschenabfall sein Glück freut. Die EU hat sich auf eine Verordnung geeinigt, die mehr Abschiebungen aus der EU ermöglichen soll. Auch Abschiebezentren in Ländern außerhalb der EU soll es geben. Verschärfung Migrationspolitik. Die Tagesschau formuliert ein Kompromiss mit den Rechtsaußenparteien. Und am weitesten außen, aber links, wenn ich von oben auf die EU gucke, liegt Portugal und dort fand sich statt die Remigrationskonferenz und mit dabei unser Remigrationslähnchen.
Lena Kotz. Es gab 600 Teilnehmer aus ganz Europa und sogar den Vereinigten Staaten. Das verbindende Thema dieses ganzen Tages war die Remigration und wie Remigration gelingen kann. Es war ein wunderbares Zusammentreffen von Patrioten aller europäischen Länder und wie gesagt auch der Vereinigten Staaten. Und wir haben jetzt gesehen, die rechte Bewegung nimmt in Deutschland, nimmt in Europa und der westlichen Welt Fahrt auf und das ist sehr gut so.
Ich remigriere, du remigrierst, wir remigrieren und Stefan Kotré, der liebe Gatte, weilt in St. Petersburg. Da gab es Einschläge ukrainischer Drohnen. Zelensky bestätigt Angriff.
Give us a credit.
Auch auf einen Linienbus in Donetsk. Hier 7 Menschen getötet. Die Tagesschau zitiert den Präsident der Donetsker Volksrepublik, Denis Puschilin. Hetzt ihn Besatzungschef. Immerhin bekommen wir bestätigt Linienbus und Puschilin spricht von einem weiteren Akt beispielloser unmenschlicher Aggression. Auch aus St. Petersburg wurden Verletzte gemeldet. Hier läuft das 29. International Economic Forum. Zu all dem und zu diesem und jenen äußert sich Harald Kujat im Kontrafunk.
Die russische Toleranzschwelle im Hinblick auf Eskalation ist eigentlich relativ hoch. Im Westen, also in unserem strategischen Verständnis, sieht das etwas anders aus. Der Westen, also die Amerikaner vor allen Dingen, auch wir würden sozusagen in kleinen Schritten eskalieren, die Reaktion des Gegners abwarten. Kommt keine Reaktion oder nur eine geringe Reaktion, kommt der nächste Eskalationsschritt. Bei den Russen ist das anders. Das bedeutet, wenn die Schwelle, die Toleranzschwelle überschritten ist, und das ist mit diesem Ereignis geschehen, dann schlägt Russland hart zurück.
Was soll ich Ihnen sagen? Mir ist unwohl zumute.
Mir ist sehr unwohl zumute.
Oh, Herr Kujat, dann sind wir ja schon 2. Ich meine, so siegreich wie vor 80 Jahren wird es wohl nicht ausgehen für Deutschland. Diesmal festgestellt am 4. Juni 2026, einem Donnerstag. Hier ist die kleine Audiodatei.
Und nun die weitere Nachricht.
Danke, beste Svetlana. Einbürgerungen in Deutschland erreichen ein Rekordhoch. Lettland, immerhin ein Land, in dem fast jeder Russisch spricht, möchte seine Handelsbeziehungen zu Russland abbrechen. So Ministerpräsident Kuhlbergs. Welch Selbstmord. Brasiliens Präsident Lula kritisiert US-Außenminister Rubio. Er nennt ihn Todfeind mehrerer lateinamerikanischer Länder. Geopolitik-Experte Alexander Mercuris meint, die Linken haben Kuba verraten.
Cuba stood up for the world and now it is time for the world to stand up for Cuba.
Na, immerhin hat Kuba noch Greta. Das Problem ist wohl eher, Linke gibt es nicht mehr.
Marxistisch-leninistisch.
Richtig, beste Svetlana. Israel plant über 2000 neue Wohnungen im Westjordanland.
How dare
you? Der ORF berichtet, Donald Trump soll 2 Nachfolger bekommen, J.D. Vance und Marco Rubio. ARD Deutschland trennt die Sorge vor einem wirtschaftlichen Abstieg wächst. Mecklenburg-Vorpommern BSW. Sarah Wagenknecht schließt BSW-Stimmen für Manuela Schwesig, SPD.
Das ist richtig.
Aus.
Wir haben viele milde Fälle.
Die Tagesschau berichtet, dass das Robert-Koch-Institut. Die Namen bekam es übrigens 1942, am 1. April, kein Scherz. Man wirkte bei Menschenversuchen in Konzentrationslagern. Jüdische Wissenschaftler mussten 1933 das Institut verlassen. Im KZ Dachau testete man Malaria-Impfstoffe. Und jetzt informiert man, jeder dritte Erwachsene hat Schlafprobleme. Na dann grüße ich mal alle Schlafschafe mit einem frischen Heil. Morgen machen wir Ungarn, jetzt noch Italien. Neue Mautregel, bei Stau gibt's Geld zurück. Ja, nun mit Schlager Ricci e Poveri, Mike in Italy und darauf einen Ferrari Ducce. Wechselhaft Schauer und Gewitter, so auch das Wochenende. Tendenz etwas besser.
Marcello, ich sage einfach nur, Dankeschön, vielen Dank.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.